Willkommen bei Crime und Kontext. Ich bin Jonas und heute bin ich wieder mit Mara zusammen. Schön, dass du dabei bist.
Danke, Jonas. Ich bin gespannt, was wir heute haben.
Wir haben heute zwei sehr unterschiedliche Fälle. Einmal eine internationale Cyberkriminalitätswelle, die gerade mit mehreren Verurteilungen zu Ende geht, zumindest teilweise. Und dann einen Fall, der mich persönlich sehr beschäftigt hat, der Tod eines Zugbegleiters in der Pfalz. Fangen wir mit dem Cyberthema an.
Ja, das klingt nach einer Gruppe, die ich schon mal irgendwo gehört habe. Scattered Spider?
Genau. Scattered Spider, auf Deutsch so etwas wie verstreute Spinne, ist eine lose organisierte Gruppe von Cyberkriminellen, die in den letzten Jahren für einige der aufsehenerregendsten Angriffe auf Technologieunternehmen weltweit verantwortlich war. Und jetzt gibt es erste Verurteilungen.
Wer wurde denn verurteilt?
Der bekannteste Fall ist Noah Michael Urban, 21 Jahre alt, US-Amerikaner. Er wurde zu 10 Jahren Bundesgefängnis verurteilt und muss rund 13 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen. Das ist für jemanden in diesem Alter eine enorme Strafe. Und dann gibt es den Briten Tyler Robert Buchanan, 24 Jahre alt, der sich des Drahtbetrugs und des schweren Identitätsdiebstahls schuldig bekannte.
10 Jahre. Das ist kein Kavaliersdelikt mehr.
Überhaupt nicht. Und das ist auch der Punkt, den ich wichtig finde. Diese Gruppe hat nicht einfach nur ein paar Passwörter gestohlen. Die haben sich in Dutzende Technologieunternehmen eingehackt. LastPass, Okta, T-Mobile, Twilio. Das sind keine kleinen Nischenfirmen, sondern Infrastruktur, die Millionen von Menschen täglich nutzen.
Was genau haben die dort gemacht?
Verschiedene Angriffsmethoden. Aber ein Kernwerkzeug war SIM-Swapping. Das ist eine Methode, bei der die Angreifer eine Mobilfunknummer auf eine eigene SIM-Karte übertragen lassen, meist durch Social Engineering, also indem sie Mitarbeiter von Mobilfunkanbietern täuschen oder unter Druck setzen. Wenn du die Kontrolle über jemandes Telefonnummer hast, kannst du in vielen Fällen auch 2-Faktor-Authentifizierungen übernehmen.
Also das klassische Sicherheitsnetz, das viele für sicher halten, wird damit ausgehebelt.
Exakt. Und das ist ein wichtiger Lernpunkt. SMS-basierte 2-Faktor-Authentifizierung gilt schon länger als schwächste Form der Absicherung, weil sie über die Telefonnummer angreifbar ist. Trotzdem nutzen viele Dienste sie noch immer als Standard.
Und mit diesen Zugängen haben sie dann Kryptowährungen gestohlen?
In großem Stil. Hunderte Millionen Dollar in Kryptowährungen sollen über SIM-Swapping und andere Angriffe abgeflossen sein. Das ist nicht mehr nur Hacking als Hobby oder Protest. Das ist organisierte Finanzkriminalität.
Ich finde interessant, dass du sagst, lose organisiert. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine Bande wie im Film, die irgendwo in einem Keller sitzt?
Eher nicht. Scattered Spider ist eher ein Netzwerk aus englischsprachigen jungen Männern, viele aus den USA und Großbritannien, die sich online kennen und koordinieren. Keine klassische Hierarchie, keine feste Mitgliedschaft. Das macht die Ermittlung auch so schwierig. Wer gehört dazu, wer nicht? Wer hat welchen Angriff wirklich durchgeführt?
Das erklärt vielleicht auch, warum es so lange gedauert hat bis zu Verhaftungen.
Ja, und es gibt noch etwas, das mich bei diesem Fall wirklich aufhorchen lässt. Neben den digitalen Verbrechen werden einigen Mitgliedern auch physische Gewalttaten vorgeworfen. Entführungen, Erpressungen. Das ist eine Eskalation, die man bei westlichen Cyberkriminellen so nicht immer sieht.
Moment, Entführungen? Das klingt nach organisierter Kriminalität, nicht nach Hackern.
Genau das ist der Punkt. Die Grenze zwischen Cyberkriminalität und klassischer organisierter Gewalt verschwimmt hier. Wenn du jemanden entführst, um an Kryptowährungszugangsdaten zu kommen, dann ist das nicht mehr nur ein digitales Delikt. Das ist körperliche Bedrohung, das ist Freiheitsberaubung. Und das zeigt, wie viel auf dem Spiel steht, wenn man in diesem Milieu Geld und Macht angehäuft hat.
Was können normale Menschen daraus mitnehmen? Weil Okta oder Twilio klingt weit weg für jemanden, der einfach sein Online-Banking macht.
Der direkte Bezug ist tatsächlich nicht immer offensichtlich. Aber Okta ist ein Dienst, der für die Anmeldung bei vielen anderen Diensten genutzt wird. Wenn Okta kompromittiert wird, können Angreifer unter Umständen auf Konten bei Dutzenden anderen Plattformen zugreifen. Das nennt man einen Supply Chain-Angriff. Man greift nicht das eigentliche Ziel an, sondern den Dienstleister dahinter.
Also ein Angriff auf die Infrastruktur, nicht auf das Endprodukt.
Genau. Und für Einzelpersonen heißt das, überprüft, welche Dienste ihr nutzt, die SMS als Zwei-Faktor-Methode verwenden. Wechselt womöglich auf Authenticator-Apps oder Hardware-Schlüssel. Das ist kein Hexenwerk, aber es schließt eine reale Lücke.
Gut, kommen wir zum zweiten Fall. Der ist anders, sehr anders.
Ja, der Tod von Serkan Çala. Er war Zugbegleiter, 36 Jahre alt, und er wurde im Februar in einem Regionalexpress zwischen Landstuhl und Homburg angegriffen. Ein 26-jähriger Fahrgast soll ihn mit mehreren Faustschlägen gegen den Kopf attackiert haben, nachdem Çala ihn ohne gültiges Ticket zur Kontrolle aufgefordert hatte. Çala erlag am 4. Februar seinen Verletzungen. Er starb an einer Hirnblutung.
Das ist ein erschreckend alltäglicher Auslöser. Eine Ticketkontrolle.
Genau das macht diesen Fall so schwer. Es geht nicht um einen spektakulären Raubüberfall, nicht um eine vorausgeplante Tat. Ein Mensch stirbt, weil er seinen Job gemacht hat. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat jetzt Anklage wegen Mordes erhoben, wegen niederer Beweggründe.
Was bedeutet das juristisch, niedere Beweggründe?
Im deutschen Strafrecht ist Mord an bestimmte Merkmale geknüpft. Niedere Beweggründe bedeuten, dass das Motiv nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe steht, also besonders verachtenswert ist. Die Staatsanwaltschaft argumentiert offenbar, dass das Töten eines Menschen, der lediglich seine berufliche Pflicht erfüllt, genau das erfüllt.
Und der Angeklagte bestreitet den Tötungsvorsatz.
Ja, er hat den äußeren Tathergang eingeräumt. Er hat also nicht bestritten, geschlagen zu haben. Aber er sagt, er habe nicht gewollt, dass Çala stirbt. Das ist juristisch der entscheidende Punkt. Wollte er töten oder hat er den Tod zumindest billigend in Kauf genommen? Das wird das Gericht klären müssen.
Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag in diesem Kontext?
Totschlag wäre die vorsätzliche Tötung ohne Mordmerkmale. Mord setzt zusätzliche Merkmale voraus, Heimtücke, Habgier, niedere Beweggründe und so weiter. Die Staatsanwaltschaft hat sich für Mord entschieden, was auf eine lebenslange Freiheitsstrafe hinauslaufen kann. Ob das Gericht das so sieht, ist offen. Der Prozess hat noch nicht begonnen.
Ich denke dabei auch an die Menschen, die in solchen Berufen arbeiten. Zugbegleiter, Busfahrer, Kontrolleure. Die sind täglich in Situationen, die eskalieren können.
Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt seit Jahren Daten und Berichte über Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaft EVG hat das immer wieder thematisiert. Çala's Tod ist kein Einzelfall in dem Sinne, dass Gewalt gegen Zugpersonal vollkommen unbekannt wäre, aber er ist ein Extremfall, weil ein Mensch gestorben ist.
Und trotzdem geraten solche Fälle schnell in Vergessenheit, wenn kein Prozess läuft und keine Schlagzeilen kommen.
Ja, deswegen ist es wichtig, den Fall jetzt zu benennen, auch wenn das Urteil noch aussteht. Nicht um zu urteilen, bevor das Gericht es tut, aber um zu sagen, hier ist ein Mensch gestorben, der einfach seinen Job gemacht hat. Das verdient Aufmerksamkeit.
Und juristische Konsequenzen, wenn die Beweise es tragen.
Absolut. Und das ist auch das, was der Rechtsstaat leisten soll. Nicht Rache, nicht Schnellurteil, sondern ein faires Verfahren mit vollständiger Beweisaufnahme. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft, die Anklage ist erhoben, jetzt liegt es am Gericht.
Gibt es schon einen Verhandlungstermin?
Dazu liegen mir keine gesicherten Informationen vor. Die Anklage wurde erhoben, aber ein konkreter Termin war zum Zeitpunkt unserer Recherche nicht bekannt. Wir werden das im Blick behalten.
Das ist gut. Weil solche Verfahren oft still verlaufen, während der Fall öffentlich längst vergessen ist.
Gut, dann lass mich kurz zusammenfassen, was wir heute hatten. Zwei sehr unterschiedliche Fälle, aber beide mit einem gemeinsamen Kern. Was passiert, wenn Grenzen überschritten werden? Technische, soziale, moralische. Bei Scattered Spider sehen wir, wie aus jugendlichen Hackern international agierende Kriminelle werden, die SIM-Swapping und Supply-Chain-Angriffe nutzen, um hunderte Millionen Dollar zu stehlen und am Ende sogar physische Gewalt einsetzen. Die Verurteilungen sind ein Signal, aber kein Schlusspunkt. Und dann Serkan Çalar, ein Mensch, der bei seiner Arbeit gestorben ist. Die Anklage lautet auf Mord, das Verfahren steht noch aus. Wir berichten weiter.
Danke, Jonas. Und an alle, die zuhören. Schaut mal nach, ob eure wichtigen Konten noch per SMS gesichert sind. Und denkt an die Menschen, die täglich in Berufen arbeiten, die mehr Schutz verdienen, als sie bekommen.
Genau das. Danke fürs Zuhören. Danke, Mara. Bis zur nächsten Folge von Crime und Kontext.